Herzlich willkommen beim Business Wege Podcast. Hier geht es um den Zugang zu Praxiswissen rund um unternehmerisches Denken und Handeln. Du erfährst in Interviews mit CEOs und Solo-Folgen, wie dein eigener Businessweg nachhaltig wachsen kann. Ich bin Stella, die Inhaberin von Business Wege und dein Host und wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration beim Hören dieser Folge. Willkommen zum neuen Podcast-Interview. Heute mit einer inspirierenden Gründerin, der Rabea. Sie ist People and Culture Expertin und steht für HR Interim. Und sie holt uns da gleich ein bisschen rein, was jetzt auch den Weg der Selbstständigkeit angeht. Und wir machen das mit einer kleinen Frage, Rabea. Magst du einmal kurz beschreiben, welches Motto oder welches Wort dich seit der offiziellen Gründung begleitet?
Ja, total gerne. Erstmal vielen Dank auch für die Einladung und für die Möglichkeit, dass wir heute im Gespräch hier ein bisschen mit meinem Weg eintauchen können. Und ja, ich habe mir zum Beginn natürlich auch in der Vorbereitung ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, so ein offizielles Motto habe ich gar nicht oder auch so einen Leitsatz, der mich begleitet. Ich würde aber tatsächlich so das ganze Thema Gründung und Gründungsphase, die bei mir ja auch tatsächlich noch relativ frisch ist, unter dem Begriff der positiven Neugier packen.
Positive Neugier. Ja, wie schön. Vor allem eben auch, dass du direkt schon sagst, du bist recht frisch dabei. Hol uns doch mal rein. Seit wann bist du jetzt ganz offiziell mit deinem eigenen Business unterwegs?
Ja, das ist jetzt fast genau ein halbes Jahr. Also wirklich noch ganz, ganz frisch mit dabei. Es fühlt sich manchmal so an, als hätte ich noch nie irgendwas anderes gemacht. Aber mit Blick auf den Kalender sind es jetzt 6 Monate.
Ja, okay, ist ja ein gutes Zeichen. Also wenn du sagst, es fühlt sich alles schon sehr stimmig und authentisch an. Und was war ursprünglich der Auslöser für dich, dass du gesagt hast, du gehst jetzt auch diesen Schritt in die Vollzeitselbstständigkeit?
Ja, da muss ich, glaube ich, ein bisschen ausholen tatsächlich für diese Frage. Ich glaube, das Unternehmertum und auch das unternehmerische Handeln steckt bei mir tatsächlich schon relativ verwurzelt, auch in den Genen. Meine ganze Familie ist selbstständig. Mein Bruder hat sich nach dem Studium selbstständig gemacht. Damit bin ich quasi groß geworden. Ich kannte es gar nicht viel anders. Für mich hat sich dann mit der Ausbildung, mit den ersten Jobs einfach folgelogisch so ein Anstellungsverhältnis ergeben. Ich habe aber immer mal wieder so nach rechts und links geguckt und überlegt, was könnte man machen und auch so Ideen im Kopf hin und her gespielt. Und kam dann aber zu der Selbstständigkeit, in der ich jetzt bin und auch zur Gründung. Super unvorbereitet, ehrlicherweise. Das war, als ich genau vor einem Jahr entschieden habe, aus meiner damaligen Festanstellung, aus der Head of HR-Rolle in einem Startup rauszugehen. Und habe mir dann überlegt, was mache ich jetzt eigentlich als nächstes? Was ist die Challenge? Für mich war klar, ich gehe wieder in die Festanstellung, ich suche mir eine neue Rolle, habe auch viele Gespräche geführt und habe dann auf dem Weg in diesen Gesprächen immer wieder gemerkt, der Schuh ist mir nirgends so richtig groß genug, die Wiese ist nicht grün genug, ich brauche irgendwie noch ein bisschen mehr, um mich hier auszutoben und zu entfalten und auch so diese Selbstwirksamkeit dann zu spüren und kam dann tatsächlich über ein Gespräch mit meinem Bruder, der eine Steuerkanzlei hat, ganz zufällig auf die Idee der Selbstständigkeit. Er sagte, naja, du, wenn du jetzt nichts Passendes findest, ich habe hier eine lange Liste an HR-Themen, dann kommst du einfach erstmal zu uns und kümmerst dich da ein bisschen. Und das hat bei mir dann tatsächlich im Kopf so einen Shift hingelegt, wo ich dann sagte, naja gut, aber das könnte ja dann auch ein Geschäftsmodell für mich sein. Dann habe ich da so ein bisschen angefangen, drauf rumzudenken. Und die Idee hat mich dann gar nicht mehr losgelassen, sodass ich gesagt habe, okay, let's do it. Ich probiere das jetzt einfach und was kann schon passieren? Im Zweifel stehe ich in einem halben Jahr wieder da und suche mir eine Festanstellung.
Total spannend, deinen Weg zu hören, vor allem eben auch mit diesem familiären Hintergrund und dann diese Möglichkeit, durch deinen Bruder das erste Mal so richtig zu sehen. Also was ich so ein bisschen raushöre, und das ist, denke ich mal, auch sehr typisch, wenn erstmal so dieses Losgehen ist nach dem Studium, nach den Ausbildungen in die Festanstellung, dann ist es vielleicht gar nicht so präsent, dass auch was Eigenes kreiert werden kann, oder?
Ja, absolut. Das war für mich jetzt auch, ich hatte es wie gesagt gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte es schon so in mir drin, dass ich mir vorstellen konnte, irgendwann mal was zu gründen. Aber ich hatte auch nie so eine Produktidee, weil für mich war auch Gründen immer, da baut man dann ein Unternehmen mit einem klassischen Produkt, vielleicht auch was, was man haptisch in der Hand hat. Und so das Thema Solo-Selbstständigkeit in der Beratung und im Interim-Management, was ich jetzt mache, hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm, ehrlicherweise. Obwohl ich es natürlich kannte als Businessmodell und auch andere Menschen in meinem Umfeld kenne, die diese Tätigkeit auch schon vorher ausgeübt haben.
Ja, und das ist genau das, worum es ja hier auch geht, so diese Vielfalt von Geschäftsmodellen aufzuzeigen, weil manche sind gar nicht im ersten Moment als eigenes Unternehmen im Kopf. Das merke ich auch immer wieder im Austausch. Und auch dieser ganze Begriff von Solopreneurship, das ist ja auch tatsächlich eine strategische Entscheidung zu sagen, du machst etwas solo und baust es vielleicht sehr digital auf und verzichtest bewusst auf Festangestellte. Das kann ja auch eine Cashflow-Thematik sein und einfach eine Strategie der eigenen Arbeitsweise. Und jetzt hast du uns schon gesagt, also du bist gestartet jetzt als Expertin. Und was ist dein Geschäftsmodell jetzt gerade? Also was hast du primär für Angebote entwickelt?
Ich muss ehrlich sagen, ich bin da super losgelöst reingestartet. Ich habe gar nicht angefangen, so viel mir Gedanken drüber zu machen, was ist jetzt mein Produkt, was ist mein Portfolio, was könnte ich bauen. Gar nicht so viel Marktrecherche betrieben, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Ich habe tatsächlich einfach gesagt, ich mache jetzt die Tür auf, letztes Jahr im August, und ich schaue, was reinkommt und gehe dann so Schritt für Schritt. Und ich habe auch wirklich am Anfang total damit gehadert, so richtig Unternehmensstrukturen für mich selbst aufzubauen. Also ich musste dann die Gewerbeanmeldung eine Woche, bevor mein erstes Projekt losging, noch kurz irgendwie durchziehen, weil ich gemerkt habe, so, das wird jetzt ernst. So, ich arbeite jetzt selbstständig und muss natürlich auch diese ganzen Strukturen nach und nach aufbauen. Und wie du es vorhin auch gesagt hast, für mich war das tatsächlich so, dass ich erstmal geschaut habe, was braucht der Markt eigentlich, was kommt an und was ist auch was ich wirklich anbieten kann. Und ich habe da im Endeffekt jetzt mit 3 Säulen an Produkten gestartet und die sind auch mehr oder weniger durch Zufall auf mich gekommen und bis jetzt läuft es ganz gut in diesem Dreiklang. Ich habe zum einen das Thema Interim Management, das hattest du ja auch in der Intro schon einmal angesprochen. Interim Management ist im Prinzip, man füllt eine bestimmte Rolle für einen bestimmten Zeitraum in einem Unternehmen, in meinem Fall eben in HR-Rollen. Jetzt gerade auch in der Head of HR-Rolle auf befristete Zeit. Und das Zweite ist daneben dann noch die klassische Projektarbeit. Das sind Tool-Integrationen oder auch Konzepte sowie Gehaltsbänder, Gehaltsstrukturen, Performance-Konstrukte zu bauen für Unternehmen. Das ist dann wirklich so ein ganz klar abgegrenztes Produkt, was ich auch dann den Unternehmen baue. Und das Dritte ist tatsächlich dann auch so eine Gastdozententätigkeit, die ich von Beginn an schon parallel habe laufen lassen, wo ich dann jetzt gerade für eine IHK-Akademie eben zu bestimmten HR-Themen unterrichte. Und das ist mega spannend, weil das sich jetzt gar nicht so, ich habe das gar nicht mehr überlegt, so ich brauche 3 Produkte und 3 Säulen, die sich irgendwie ergänzen. Das kam alles zu mir, aber rückblickend ergibt es gerade total Sinn und ergänzt sich natürlich auch total gut im Business-Kontext.
Ja, wie schön, also jetzt auch so direkt deine Geschichte einmal reinzuholen und zu sehen, wie die Verknüpfung ist. Also von eben deiner Spezialisierung, HR ist ja die ganze Zeit dann auch immer so dein Oberthema gewesen. Und beim Losgehen, du hast es genannt, als ich mache die Tür auf, passiert dann ganz, ganz viel. Und das ist eben so das, was jetzt du auch absolut ausstrahlst, also diesen Mut loszugehen. Und ich mache mal die Tür auf. Das ist ja ganz oft so das Schwierigste. Also erstmal die ersten Kunden zu gewinnen. Wie sah das jetzt ganz konkret bei dir aus?
Die Tür aufmachen war für mich tatsächlich schon so ein bisschen, ich habe schon gesehen, dass 2, 3 Leute hinter der Tür stehen. Ich wusste natürlich nicht, ob sie dann auch durchgehen und mit mir auf die Reise kommen. Am Ende, habe ich ja gerade auch schon gesagt, war natürlich dankbarerweise auch mein Bruder mit seiner Kanzlei einer der ersten Kunden, den ich dann betreut habe. Und dann kamen aber auch tatsächlich über mein Netzwerk aus vorherigen Jobs und aber auch aus dem Ten-More-In-Netzwerk, von dem wir ja beide auch Teil sind, immer wieder dann Kontakte zustande, die sich zu Kundenprojekten herauskristallisiert haben.
Ja, super, dass du das auch nochmal teilst. Also gerade so dieser Begriff von Netzwerken, wirklich zu schauen, was ist auch schon da über die eigene Berufserfahrung, sei es jetzt dann auch in Kombination mit dem familiären Umfeld, mit Freunden. Also erstmal zu schauen, wenn eben diese Offenheit da ist, okay, ich gehe jetzt raus, wo gibt's auch ein Need? Wo gibt's dann am Ende eben den Markt und wie können sich die Angebote gestalten? Und du hast jetzt auch schon darüber gesprochen, dass dieses eigene Strukturen etablieren dich ja dann auch so begleitet hat. Also jetzt bist du schon ein halbes Jahr unterwegs. Und was genau sind für dich jetzt dabei die wichtigsten Strukturen? Weil es ja auch eine ganz neue berufliche Rolle ist. Du hast niemanden mehr, der dir Vorgaben macht. Also auch da hol uns gern einmal kurz ab.
Ja, tatsächlich fällt mir das persönlich vom Typ relativ einfach, weil ich wahnsinnig strukturiert bin und aus der Gewohnheit aus meinem Typ raus schon so bin, dass ich mir, wenn keine Strukturen da sind, baue ich mir die selbst. Für mich ist es tatsächlich aber auch so, dass ich sage, ich habe so ein wie ein System gebaut. Ich habe meinen ganz konkreten Tagesablauf, den ich jeden Tag durchsetze. Ich habe natürlich auch durch die Kundenprojekte so eine gewisse Erreichbarkeit, Verfügbarkeit und gebundene Kapazität, die auch an bestimmte Zeiten dann eben gebunden ist. Und an Strukturen drumherum habe ich mir ehrlicherweise, wenn du jetzt über Website, LinkedIn-Auftritt, Geschäftskonto, Finanzamt, Anmeldung, da kommen wir dann eher so ein bisschen in den Rahmen, den es braucht, um einfach auch unternehmerisch tätig zu sein und nach außen aufzutreten. Und da gab es sicher auch Dinge, die mir nicht so viel Spaß machen, die ich gerne auch so ein bisschen von mir weggehalten hätte. Der ganze bürokratische Aufwand, das finde ich in Deutschland beim Gründen. Ich habe das irgendwie gewusst und gehört, dass es kompliziert ist und jetzt nicht so ganz easygoing. Aber da war ich wirklich dankbar, dass ich da Unterstützung an meiner Seite hatte, weil es was man am Anfang, gerade wenn man sagt, man läuft mal so ein bisschen los, da sind dann doch einige Dinge mit Gewerbeanmeldung, Steuernummer beantragen etc., die dann auf einen warten und die man ja auch so ein bisschen als strukturellen Rahmen einfach braucht, um unternehmerisch tätig zu sein.
Absolut. Ich packe das immer so in diese Schublade rechtlicher Gründungsprozess. Was braucht es eben, je nachdem, was für eine Rechtsform du dann auch wählst? Und das ist super hilfreich, da wirklich jemanden zu haben oder eine Checkliste. Okay, ich gehe einfach alle Punkte einmal durch, gerade wenn es die allererste Gründung ist. Wenn du jetzt sagst, okay, Strukturen ist etwas, was du ja auch in deinen Kundenprojekten anbietest, so habe ich es zumindest gesehen und rausgehört, und was für dich selber auch jetzt schon sehr einfach ist mit Blick aufs letzte halbe Jahr. Was sind so Top Tools oder Tipps, die du da mitgeben kannst?
Ich habe mir für mein eigenes Business so eine Art Entscheidungsmatrix gebaut mit drei verschiedenen Dimensionen, anhand derer ich zumindest versuche, mich ein bisschen zu orientieren, wenn es um Entscheidungen im Business-Kontext geht. Und die Dimensionen sind für mich jetzt am Anfang mal so ein bisschen das Thema Oberbegriff Vertrieb, also wirklich konkrete Akquise, dann das ganze Thema Marketing, Sichtbarkeit, Personal Brand und auch Lernen. Und wenn ich vor der Frage stehe, auf welche Projekte gehe ich jetzt rein, welches Angebot mache ich in welche Richtung, was gestalte ich aus, dann frage ich mich schon immer, auf welche dieser drei Dimensionen zahlt es jetzt ein und ist es auch dann businesstechnisch im Einklang miteinander. Wenn ich jetzt über ein halbes Jahr verteilt nur Projekte hätte, die auf das Thema Lernen einzahlen, wäre es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wenn ich dann gar keine Vertriebstätigkeiten hätte, die mir dann wirklich auch wieder konkrete Projekte einspielen, die meine Liquidität sichern. Und beim Thema Liquidität habe ich mir tatsächlich auch so ein kleines Planungstool mit Zielen gebaut, wo ich dann Monat für Monat die einzelnen Projekte, die ich habe, in so ein Excel-Tool eintragen kann, wo ich dann sehe, okay, was kommt da potenziell rein bei diesem Projekt, wie viel Kapazität in Geld ist da für mich auch gebunden, weil ich natürlich auch limitiert an meiner eigenen Person und meiner Zeit bin. Und so kann ich dann immer so ein bisschen rumspielen und sehen, okay, wo bin ich jetzt gerade auf meinem Liquiditätsziel unterwegs und wie viel Kapazität ist da auch gebunden. Und diese zwei Tools helfen mir immer wieder so ein bisschen zu schauen, wo habe ich jetzt eine Lücke, in welche Richtung muss ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr treiben, wieder in welche Dimensionen gehe ich rein, um da auch die Balance zu halten und mich auch nicht zu verlieren am Ende. Weil es ist natürlich, wenn man selbstständig ist und niemand einem irgendwie einen Rahmen vorgibt und sagt, was zu tun ist und was die Ziele sind, es ist auch total leicht, sich da zu verlieren, weil man alles machen kann und nichts machen muss am Ende.
Ja, absolut, da bin ich total bei dir. Also aus jedem Austausch und auch aus der eigenen Erfahrung ist es immer dieses, es gibt unendlich viele To-Dos, es gibt immer was Neues und normalerweise auch ständig neue tolle Ideen. Ich hatte heute auch erst wieder eine, als ich vom Paddlecourt kam, und da immer wieder abzugleichen, okay, was macht jetzt gerade Sinn, was ist der Fokus? Ich finde, das ist so eine der Königsdisziplinen, da auch immer wieder zurückzukommen. Von daher diese Entscheidungsmatrix, die finde ich gerade selber super inspirierend. Magst du da noch mal kurz teilen, ob du in bestimmten Weisen misst? Also hast du da dann verschiedene Nummern zugeordnet, dass du sagst, okay, so kannst du es abgleichen? Oder wie genau kannst du am Ende sagen, die und die Entscheidung macht Sinn oder eben auch nicht?
Am Ende geht es im Moment gerade schon auch noch nach Bauchgefühl, aber ich versuche mich natürlich so ein bisschen an diesem Rahmen zu orientieren, dass ich sage, ich habe jetzt diese drei Dimensionen, welcher Bucket ist es jetzt gerade, wo meine Energie und meine Zeit hinfließt und ist der vielleicht schon zu voll oder habe ich aber gerade auch gar keine andere Möglichkeit, ne? Ich habe ja auch nicht unendlich viele Projekte, aus denen ich mir dann immer so die Rosinen rauspicken kann. Am Ende muss ich natürlich auch schauen, was ist überhaupt gerade da und habe ich überhaupt eine Möglichkeit zu entscheiden, in welche Richtung es gerade geht. Und am Ende, wenn das dann alles mal noch ein bisschen advanceder läuft, wie ich mir das vorstelle, gibt es dann eine Skala von beispielsweise 1 bis 5, auf der ich dann gewichten kann. Aber da bin ich dann auch wieder beim Thema, ich will mir gar nicht zu viel Rahmen stecken, weil ich ehrlicherweise auch sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe, jetzt gerade in dem Setup, in dem ich als Solo-Selbstständige unterwegs bin, auch neugierig zu bleiben und irgendwie die Augen und Ohren offen zu halten nach rechts und links und zu schauen, was ist da los. Ich möchte mich eigentlich gar nicht so sehr drauf versteifen. Diese 5 Ziele habe ich mir vorgenommen und ich schaue jetzt nicht mehr nach rechts und links, sondern laufe einfach nur drauf los. Da hätte ich ein bisschen Sorge, dass ich den Spaß dann auch dran verliere und die Leichtigkeit, die ich jetzt im Moment tatsächlich noch spüre.
Ja. Total schön, dass du auch das noch einmal kurz betonst. Also was mir immer sehr hilft, das ist so dieser Begriff vom lebendigen Organismus. Also dass eine Firma eben auch lebendig ist und ständig was Neues passiert. Also gerade bei dir, du bist eben ja auch in vielen Netzwerken unterwegs. Kann sein, es kommt ein neuer Impuls jetzt im Februar und damit geht vielleicht eine Veränderung des Angebots einher. Und da wirklich auch einzuladen, dass es diese Flexibilität geben darf. Und das ist, finde ich, auch einer dieser größten Vorteile als Solopreneurin, dass du das ja selber entscheiden darfst, ob du einem Impuls folgst oder sagst, nein, du bleibst jetzt erstmal on track, so wie es ursprünglich gedacht war. Möchtest du noch was teilen dazu?
Ich glaube nur einfach, dass es für jedes erfolgreiche Unternehmen, unabhängig von Solopreneur oder großes Unternehmen, wichtig ist, immer wieder natürlich so zu sagen, was ist die Strategie, was ist das übergeordnete Ziel und auch der Purpose, den wir verfolgen mit unserer Tätigkeit, aber dabei auch wirklich zu schauen, flexibel zu bleiben und auch anpassungsfähig und agil zu bleiben. Weil am Ende, wenn du irgendwie dich einfach nur gerade ausrichtest, dann kannst du auch total viele Chancen verpassen und verpasst dann aber vielleicht auch mal so eine Änderung im Umfeld oder im Markt, auf die du reagieren hättest können, um dann natürlich auch noch mal ein bisschen Potenzial für dein Unternehmen mitzunehmen.
Dankeschön, dass du das auch noch mal so teilst. Bin ich total bei dir. Und ich finde es so spannend, dass du ja jetzt auch mit der Expertinnenrolle hier bist für People and Culture und HR-Themen. Und auf LinkedIn habe ich gesehen, auch da geht es ja vor allem auch um Struktur fürs Wachstum. So habe ich es rausgehört. Magst du noch mal teilen, wie deine Perspektive darauf ist? Also warum dieser Bereich und was können Firmen machen, um eben auch da in mehr Struktur und mehr Wachstum zu kommen?
Ja, total gerne. Das ist auch eine Frage, die wirklich oft mit dieser Rolle einhergeht und gestellt wird. Und ich persönlich bin schon der Meinung, dass eine gewisse Struktur und ein Regelwerk im Unternehmen losgelöst von HR, sondern auch übergeordnet hilfreich ist, um auch Geschwindigkeit aufzubauen. Natürlich nicht überladen mit irgendwelchen Policies, dass sich niemand mehr bewegen kann. Aber am Ende glaube ich schon, wenn man so eine grundlegende Basis an Regeln hat, die alle kennen, dass die Leute in der Organisation dann auch sicherer laufen und auch mehr Tempo aufnehmen können. Und das finde ich gerade im Wachstum wahnsinnig unterschätzt, weil ich schon auch beobachte, HR, da sind aufgrund der ganzen rechtlichen Regelungen und Compliance-Themen einfach super viele Dinge, an die man sich halten muss. Die Nerven, das ist okay, sehe ich auch teilweise so. Am Ende geht es dann aber auch ein bisschen darum, auszutarieren, auf welches Thema gehen wir jetzt eigentlich mit Fokus drauf. Und gerade im Wachstum beobachte ich oft, dass sich die Gründer, Gründerinnen so ein bisschen noch gegen Regeln sträuben, weil sie eben die Sorge haben, mit so einer Overpolicy dann die Organisation einzuengen. Am Ende ist meine Erfahrung, dass wenn man so ein paar grundlegende Regelungen hat, die einen Rahmen schaffen, innerhalb derer sich die Menschen in der Organisation dann bewegen können, Entscheidungen treffen können und auch klar und verlässlich ist, was passiert, wenn XY eintritt, dass man dann Tempo hat und dass man dann auch nicht jedes Mal eine Einzelfallentscheidung treffen muss und auch nicht in so ein Würfeln reinkommt am Ende, wenn es um HR-Themen geht. Und das ist bei so vermeintlich banalen Dingen wie, wie gestalte ich jetzt eine Homeoffice-Regelung für Mitarbeitende oder darf mal jemand im Sommer aus Italien 2 Wochen arbeiten oder geht dann eben bis zu, wie beurteilen wir eigentlich Performance, wie gestalten wir Beförderungsprozesse, wie gehen wir eigentlich mit Vergütungsthematiken um. Das ist es für mich, glaube ich, am Ende zu sagen, immer so ein bisschen die Balance zu halten, was braucht das Unternehmen in der Wachstumsphase gerade und zu schauen, dass die Basics stimmen für die Entscheidungen, die dann innerhalb des Rahmens getroffen werden können und man dann eben vermeidet, diese Einzelfallentscheidungen immer und immer wieder neu aufzurollen.
Hi du, hier spricht Stella und keine Sorge, es geht gleich weiter. Das ist nur eine ganz kurze Erinnerung daran, dass dir diese Folge von meiner Firma Businesswege zur Verfügung gestellt wird und eben nur möglich ist, weil da sämtliche Ressourcen reinfließen. Wenn du daher Unterstützung für dein eigenes Geschäftsmodell wünschst oder auch deinen Nachfolgeprozess planst, kannst du uns jederzeit kontaktieren und ein Erstgespräch vereinbaren. Viel Spaß beim weiteren Hören dieser Folge. Und was sind deine Erfahrungen mit diesen Wachstumsbereichen? Kannst du das definieren nach Anzahl der Mitarbeitenden?
Finde ich schwer pauschal zu sagen, weil jede Organisation auch von der Struktur und von den Bereichen super unterschiedlich ist. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass so 50 Mitarbeitende roundabout so eine kritische Größe sind, wo es dann schwierig wird, vor allem wenn man schnell weiter wachsen möchte als Organisation. Ohne Regeln und ohne Strukturen.
Okay, und was ist jetzt explizit dann auch deine Kundengruppe? Also wenn du sagst, genau in diesem Bereich begleitest du auch, hast du da so bestimmte Kriterien für dich definiert, wie du dich auch selber positionierst?
Ja, ich komme aus dem Startup-Umfeld und Startup ist immer, finde ich, total schwierig, weil bei Startup denkt man auf der einen Seite an so kleine Buden, die irgendwie noch so ein bisschen wild vor sich hinwurschteln, kann sein. Ich habe aber auch in Startups gearbeitet, die 5000 Mitarbeitende hatten. Von dem her ist es so von der Mitarbeitendenanzahl gar nicht so einfach zu sagen, ich mache so 1 bis 200 Mitarbeitende, sondern es geht eher so ein bisschen über die Phase. Die allererste wilde Phase, da laufen die Organisationen meistens einfach los, ist auch super. Wenn es dann darum geht zu sagen, okay, wir wollen jetzt wirklich über eine lange Zeit stabil wachsen, wir brauchen mehr Professionalität, mehr Strukturen, mehr einfache Entscheidungslogiken und wissen aber vielleicht noch gar nicht genau, wie unser HR-Team jetzt aufgebaut werden muss. Am Anfang ist ja ganz viel Recruiting angesagt und finde ich ehrlicherweise auch total richtig, da am Anfang im Wachstum den Fokus drauf zu legen und sich zu entscheiden, okay, wir wollen jetzt wachsen, wir wollen Mitarbeitende einstellen und dann auch einen expliziten Recruiter-Profil dafür zu hiren, erstmal in die Organisation. Was ich dann mit reinbringen kann, ist ab einem bestimmten Grad, und da spreche ich tatsächlich gerade auch mit vielen Geschäftsführungen und Gründerteams darüber, zu entscheiden, wann brauche ich denn jetzt eigentlich mehr als ein Recruiter-Profil so und mit welchen Themen gehen wir dann rein und was sind das für HR-Profile, die die Organisation dann auch braucht. Ganz oft ist so die folgelogische Entscheidung, ja, wir brauchen jetzt eine Person, die sich um irgendwas mit HR kümmert. Wir nehmen eine maximal breit aufgestellte Generalistenrolle, die dann im besten Fall alles machen kann, von Recruiting über Arbeitsrecht, über Führungskräfte betreuen, über alles Administrative und Payroll abwickeln. Finde ich nach meiner Erfahrung ehrlicherweise gar nicht so die beste Lösung, weil im Recruiting, im Wachstum brauchst du eher so klassische Hunter-Profile. Da bist du dann eigentlich eher so fast in einem Vertriebsding drin vom Mindset. Und Strukturen bauen geht oft nicht Hand in Hand. Also meiner Meinung nach, und ich habe selbst auch schon diese generalistischen Rollen gemacht, ich war immer super hin und her gerissen im Daily Business zu sagen, fokussiere ich mich jetzt auf Leute einstellen den ganzen Tag oder baue ich hier Konzepte und Strukturen auf? Geht für mich persönlich in vielen Fällen nicht so super gut einher. Und was ich dann eben mitbringen kann, ist zu entscheiden, okay, ich kann jetzt mal reingehen, ich kann mit euch mal die Organisation anschauen, kann mal schauen, welche Themen bei euch gerade präsent sind, was euer Wachstumsszenario ist und dann mit den Geschäftsführungen und Gründerteams zu entscheiden, wie bauen wir euer HR-Team auf, mit welchen Profilen, was müssen die Leute mitbringen, wie groß soll das wachsen? Und dann eben auch orientiert an der Unternehmensstrategie.
Ja, super spannend, weil in diesem Themenbereich habe ich dazu noch keine Erfahrungen. Von daher ist es ganz toll, mal von dir zu hören, okay, wie ist das jetzt so in der Praxis? Und auch, dass du nach Phasen differenzierst und gar nicht unbedingt nach Mitarbeitendenanzahl. Macht jetzt auch Sinn, wenn du es beschreibst. Und mit Blick jetzt auch auf deine neue Rolle. Also du hast ja vorher schon in diesem Bereich gearbeitet und jetzt bist du eben da selber auch als Beraterin, als Expertin tätig. Was ist für dich der größte Vorteil durch diesen Rollenswitch im Vergleich zur Festanstellung?
Für mich ist es tatsächlich nochmal dieser Blick von außen auf die Organisation und auch explizit nicht mit einer fixen Rolle und einer Erwartungshaltung der Rolle im Unternehmen gegenüber. Eine Reporting-Line im C-Level zu haben und da tatsächlich auch dieser losgelöste Blick von außen und auch einfach mal sagen zu können, hey, hier läuft das komplett in die falsche Richtung, ohne dass man dann irgendwie Sorge haben muss, trete ich da mit jemandem auf den Schlips? Was macht das für mein eigenes Team? Wie komme ich dann selbst auch weiter im Unternehmen? Das ist für mich persönlich, ist es total bereichernd, dass ich sagen kann, ich kann jetzt einfach mal so losgelöst von allem, was dranhängt, wirklich ehrlich in so eine Organisation reingehen und einfach auch nochmal eine ganz andere Rolle einnehmen. Und auf der anderen Seite ist es aus meiner Sicht aber auch eine wahnsinnige Chance für die Unternehmen, sich einfach mal von außen Erfahrung und externe Perspektive reinzuholen.
Ja, weil es dann eben auch nicht festgefahren ist. Also das finde ich auch ganz oft, auch so branchenfremde Perspektiven, wie sehr die helfen können, einfach um bestimmte Sachen zu hinterfragen. Also bestätige ich deine Erfahrung absolut. Und jetzt auch nochmal mit Blick auf deinen Businessweg, auf deinen eigenen Gründungsweg. Du bist ja jetzt viel eben auch mit dem Personal auf beim Austausch. Ist das etwas, was du perspektivisch auch für dich siehst, also auch ein eigenes Team aufzubauen? Oder wie ist deine Haltung dazu?
Habe ich mir tatsächlich auch vor der Gründung schon einige Gedanken zugemacht. Und ich kann mir perspektivisch vorstellen, dass da ein Team draus wachsen wird. Das wird sich dann aber zu gegebener Zeit entscheiden. Also jetzt nach 6 Monaten ist für mich im Rückblick tatsächlich die Entscheidung, ich bleibe erstmal für mich selbst verantwortlich und schaue so ein bisschen, wo sich mein Business dann auch etabliert. Total richtig gewesen, weil mir das auch diese Unabhängigkeit und die Leichtigkeit verschafft hat, zu sagen, am Ende ist es ja auch so, ich habe meine eigenen Fixkosten, ich bin für mich verantwortlich, ich bin für niemand anders verantwortlich und wenn das nicht funktioniert, dann klappe ich dieses Kapitel zu und mache was anderes. Das ist natürlich, wenn man sagt, man baut ein wirkliches Unternehmen mit Team, mit privaten Geschichten, mit Karrieren, mit Gehältern, die da dranhängen auf, natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer und fairerweise auch ein Finanzierungscase. Ich konnte jetzt dankbarerweise in die Solo-Selbstständigkeit ohne Finanzierung einsteigen und hatte jetzt natürlich auch das Glück, dass sich das mit der Kostenperspektive so getragen hat. Aber das ist natürlich auch nochmal eine andere Sache, wenn man sagt, man geht direkt mit einem großen Team rein.
Ja, und auch da ist es so wichtig, einfach diese ganze Bandbreite zu erkennen, weil, wie du schon eingangs auch gesagt hast, ne, dieser Begriff Startup, der ist meistens so sehr gehypt in Deutschland. Mein eigener Fokus ist ja auch viel auf Nachfolge, also das ist meistens so gar nicht auf dem Schirm als Alternative auch zu einer Neugründung. Und was ich immer wieder selber lerne, ist so dieser ehrliche Abgleich mit dem eigenen Geschäftstyp / Geschäftsmodell. Macht es mir vielleicht auch einfach viel mehr Bock, alleine zu sein, eben genau aus deinen Gründen. Und ich hole mir dann immer situativ Leute rein. Das geht ja auch alles. So agiere ich auch gerade. Und einfach, dass es da auch alle Szenarien geben darf. Darum geht es am Ende ja, diese Vielfalt auch hier aufzuzeigen. Und jetzt nochmal mit Blick auf dein letztes halbes Jahr, Rabea. Würdest du irgendwas anders machen? Gibt es etwas, wo du sagst, okay, für alle, die jetzt in dieser Phase sind, wo du vor einem Jahr gestanden hast, das würdest du anders machen?
Das ist eine gute Frage. Da habe ich tatsächlich noch gar nicht so intensiv drüber nachgedacht. Ich glaube nicht. Ehrlicherweise ist genau dieses leicht naive, optimistische Rangehen und nicht so viel drüber nachdenken, für mich persönlich genau der richtige Weg gewesen. Es gibt wahrscheinlich auch viele Leute, und das habe ich auch schon als Reaktion bekommen, die gesagt haben so, oh Gott, das ist ja super unsicher und dann hast du ja irgendwie so gar nichts, woran du dich festhalten kannst und was, wenn es nicht funktioniert und hast du dir nicht über XYZ Gedanken gemacht. Und am Ende hätte ich mir, glaube ich, einfach den Kopf zerbrochen und wäre dann auch nicht erfolgreich geworden, weil ich das dann natürlich auch nicht so nach außen hätte tragen können.
Ist toll, dass du auch das nochmal mitgibst und ich denke, das resoniert auch mit vielen. Also gerade in der deutschen Gesellschaft, je nachdem, wie wir jetzt auch aufgewachsen sind, ne, was wir für eine Ausbildung gemacht haben, ist es ja oft sehr verkopft. Also dieses einfach mal drauf losgehen und dann schauen, was passiert, das lebst du ja jetzt vor. Und das braucht es auf jeden Fall. Also ich erkenne bei mir selber ganz oft, wenn ich zurückgucke, okay, da war ich einfach extrem verkopft, weil ich dachte, ne, ich muss das einhalten und das einhalten und das einhalten. Und dann sind irgendwie ein paar Wochen vergangen, bevor es richtig losgeht. Also von daher danke auch für den Hinweis. Wenn du eine Sache empfehlen kannst für jetzt angehende Gründer und Gründerinnen, was wäre das?
Das wäre definitiv, sich Menschen ganz nah an sich ranholen, die es erstens gut mit dir meinen, die dich positiv unterstützen, die aber auch ganz ehrliches Feedback geben, die auch mal sagen, so, hey, da solltest du vielleicht nochmal drüber nachdenken und nicht einfach nur blind Support, 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 aber dieses ehrliche Challengen und die einen dann natürlich auch so ein bisschen tragen und unterstützen in so einer Phase. Das macht für mich persönlich tatsächlich alles aus.
Ja, das Umfeld, ne? Ich spreche da ganz gerne von den Top 6 im eigenen Umfeld. Ich werde die nochmal in den Shownotes verlinken. Inspirator, Inspiratorin, aber auch Kritiker, Kritikerin ist dabei, Mentorin, Mentorin, um immer wieder auch da zu schauen, ne, wer ist schon da, wo ich hin möchte und wie kann ich da auch im Einklang gemeinsam wachsen. Super Punkt. Danke fürs Teilen, Rabea. Dann würde ich ganz gerne mit Blick auf die Uhr eine letzte Frage stellen wollen. Und zwar, was ist deine Definition von Erfolg?
Das ist eine super spannende Frage und die ist für mich tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich auch bei der Vorbereitung mir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe, wie ich aktuell Erfolg definiere. Und das ist zu meiner eigenen Überraschung ein bisschen anders, als ich bisher für mich Erfolg definiert hatte. Also für mich war in der Vergangenheit auch in meiner Karriere Erfolg sehr monetär getrieben und auch so Rollen und Prestige getrieben, für mich wahnsinnig wichtig. Und ich habe jetzt aber auch, dadurch, dass ich diesen Rahmen mit so offiziellem Rollentitel und finanziellen Sicherheiten aufgegeben habe, auch eher gemerkt, dass für mich Erfolg im Business-Kontext ist, wenn ich eine mentale Klarheit habe, wenn ich körperlich fit und ausgeruht bin und auch das Thema soziale Beziehungen als Kraftanker und so ein bisschen als Energietankstelle mitnehmen kann, weil ich dann viel mehr wirksam bin und auch verstehen kann und spüren kann, was so meine kleinen Erfolge sind. Die habe ich in der Vergangenheit einfach immer so ein bisschen so mitgenommen und gar nicht bewusst wahrgenommen, was eigentlich alles passiert ist. Und dieses ganze Thema, mehr achtsam zu sein und auch so kleine Sachen wertzuschätzen und da die mentale Klarheit wieder in den Fokus zu stellen, ist für mich Stand jetzt zumindest, das kann in 5 Jahren wieder anders aussehen, aber Stand jetzt auf jeden Fall Nummer 1 Erfolgs-KPI.
Was für tolle Einblicke. Vor allem auch, dass du nochmal diesen Bezug herstellst zu eher diesem alten Denken in der Festanstellung und dann auch, was sich verändert hat jetzt als Gründerin. Total spannend, Rabea. Vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Ich denke, da werden viele Impulse auch mitgenommen von den Hörenden, Hörer und Hörerinnen. Und ja, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg auf deinem Weg.
Vielen Dank für das tolle Gespräch. Das hat super viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich damit tatsächlich auch ein paar Menschen inspirieren kann, da mutiger zu sein.
Hast du Mehrwert aus der heutigen Podcast-Folge für dich mitgenommen? Schön, dass du dabei warst und ich freue mich, dass du diesen Businessweg heute begleitet hast. Wenn du dir mehr Austausch zu deinem eigenen Geschäftsmodell und der Weiterentwicklung wünschst oder auch den eigenen Nachfolgeprozess planst, dann kannst du unser Team jederzeit kontaktieren und uns per E-Mail schreiben oder ein direktes Erstgespräch vereinbaren. Dann können wir nämlich gemeinsam schauen, wie wir dich am besten begleiten und auf deinem Weg unterstützen können.